Das Schlimme ist nämlich, und da denkt niemand drüber nach, was Terrorismus ist und was nicht, bestimmt der Innenminister. Ja, das ist nirgendwo festgeschrieben. Und immer wenn der Innenminister sagt, da ist Terrorismus, wird zensiert. Und genau das wird passieren.
Komfort Nummer 188, 26C3. Hallo und herzlich willkommen zum 188. Kompott, den ich zugegebenermaßen auch schon ein paar Tage länger in der Planung habe. Aber ja, das Intro darf euch übrigens auch schon bekannt vorkommen. Das gab es nämlich schon mal im Podcast, allerdings da in einem Zusammenhang, wo halt noch ein bisschen mehr Text außenrum war. Das ist nämlich vom 18. Mai. Und zwar Holgi erklärt Annes, was Zensur ist und warum das eine doofe Idee ist, ist eigentlich der Zusammenhang. Aber diesen Ausschnitt habe ich mir da halt einfach nochmal rausgeholt von. Und gedacht, den verwenden wir nochmal irgendwann. Und zwar jetzt. So, und wofür wir ihn verwenden, ist ganz einfach. Ich war mal wieder auf dem Chaos Communication Congress in Berlin. Und zwar gestern, am 27.12. Also von mir aus gestern. Nein, ich muss nicht zum Gruppenmeeting. Da war ich und habe dann natürlich mein Aufnahmegerät wieder dabei gehabt. Wie üblich. Und habe auch sogar was aufgenommen. Völlig schockierenderweise. Und eine Aufnahme, die ich nicht verwende, aber ansonsten alles, was ich da aufgenommen habe, kommt auch in den Podcast hier mit rein. Und wo ich denn nun genau war und was ich denn nun genau aufgenommen habe, das hört ihr im Teil 3 Zensursola Edition. Geht los mit jemandem, der nicht so rein zufällig da auch anwesend war. Auf dem Kongress. The Voice of Reason. Ich hatte ja schon immer geunkt, dass The Voice of Reason dann wegbleiben würde. Aber nein, The Voice of Reason ist auch da. Also jedenfalls Jörg Taus ist seines Zeichens da auch wieder aufgetreten. Den habe ich dann auch ausfindig gemacht. Haha, war gar nicht so einfach, weil er trägt ja jetzt keinen Anzug mehr. Ich habe ihn jedenfalls trotzdem ausfindig gemacht. Auch wenn er inkognito ist. Und ihm dann auch noch ein Interview aus den Rippen leiern können. Ich musste noch nicht mal mehr groß dafür bezahlen. Ha. Das haben wir nach dem einen Vortrag, den ich zwar aufgenommen habe, aber nicht in den Podcast reinnehme, nämlich Hackerparagraf vom Bundesverfassungsgericht, habe ich das aufgenommen. Ist also mit Saalgeräuschen im Hintergrund, aber hey, drauf gepfiffen. In 8 Minuten 17 habe ich ihn mal ein bisschen Dinge gefragt, unter anderem eine Frage, die ich im letzten Interview im Nachhinein hätte gestellt haben wollen, dann aber doch nicht gestellt habe. Dreht sich im Wesentlichen aber um Zensursola, natürlich. Klicke ich einfach mal drauf. Ich habe mal wieder jemanden hier, den hatte ich schon mal im Podcast. Nein, sowas. Kommt ja häufiger mal vor. Stell dich doch mal kurz vor.
Ja, Jörg Taus, früher mal Bundestagsabgeordneter bis 2000.
Nicht so laut, viel Platz das Gehör.
Okay.
Ich dreh mal den Recording-Level eine Spur runter. Sag mal was.
Ja, Jörg Taus, früher mal Bundestagsabgeordneter für die SPD, dann der erste Abgeordnete für die Piraten im Deutschen Bundestag und habe mich immer um IT-Themen gekümmert und neue Medien.
Und jetzt hier auf dem 26C3. eine Frage, die ich schon immer loswerden wollte und wo ich mich ja nach dem letzten Interview selber hätte beißen können, dass ich sie nicht gestellt habe. Du hattest auf Abgeordnetenwatch mal geschrieben, dass SPD-Abgeordnete oder Abgeordnete allgemein weniger vom Internet verständen als von einer Kuh. Wie kam es denn dazu?
Na, dazu kam es einfach durch die praktische Erfahrung, dass Abgeordnete dann, wenn sie irgendwo hingehen, sich über den Sachverhalt, mit dem sie zu tun haben, informieren. Ich komme beispielsweise aus dem ländlichen Raum und es war immer so, wenn unser Kreisbauernverband zum Abgeordnetentag eingeladen hatte, dann hat man plötzlich viele fachkundige Kollegen, mich einschließlich gehabt, die sich im Bereich der Landwirtschaft ausgekannt haben, hingen einfach damit zusammen, dass man sich zuvor informiert hat. Wenn ich auf den Milchbauernhof ginge, wäre es für mich undenkbar, sich vorher nicht zu informieren, wie jetzt gerade die aktuelle Situation der Milchwirtschaft ist und wie die Kühe sich möglicherweise im Moment fühlen, wenn sie ihre Produkte nicht so richtig loskriegen über ihren Bauer. Also Spaß beiseite. Ein Abgeordneter informiert sich, bevor er auf den Bauernhof geht, darüber, wie es aktuell aussieht mit der Milchquote, wie es aussieht mit der Kuh. Wenn sie über Internet reden, habe ich den Eindruck, beziehen sie ihre Kenntnisse allenfalls aus irgendwelchen anderen Quellen, aber aber zumindest nicht aus eigener Recherche.
Und dann gibt es ja jetzt auch in deiner ehemaligen Partei, in der SPD, die auch gerne Verräterpartei genannt wird, tue ich ja auch, gibt es ja jetzt eine lustige Wendung. Jetzt ist ja, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, ist es, glaube ich, ist jetzt auf einmal gegen das Zensursola-Gesetz.
Ja, das ist interessant, aber es hat sich an verschiedenen Stellen auch gezeigt, dass die Basis sich gewehrt hat. Das ist gut, war zwar reichlich spät, aber erfolgreich. Ich denke, auf dem Landesparteitag Baden-Württemberg war das deutlich sichtbar, als gegen den Widerstand des Generalsekretärs Peter Friedrich aus seinem eigenen Verband aus Konstanz der Antrag kam, Zensursola in Bauschenbogen abzulehnen, was dann auf dem Landesparteitag wiederum gegen seinen Widerstand auch eine Mehrheit fand. Insofern eiert die SPD ziemlich rum, hat sie leider vom ersten Tag in diesem Zusammenhang angetan. Aber was nun sein wird, weiß so richtig noch keiner. Ob das jetzt Löschen statt Sperren ist, ob das jetzt Löschen vor Sperren ist. Ich habe spaßhalber neulich mal gesagt, der sozialdemokratische Kompromiss könnte so aussehen, Löschen und Sperren. Wir wissen es nicht und aus diesem Grunde bin ich sehr gespannt, wie jetzt die SPD sich verhält. Aber sie hat sich natürlich so in den Nesseln gesetzt, im Zusammenhang mit dem Zensursolargesetz, dass es sehr, sehr schwer wird, trotz solche Landesparteitagsbeschlüsse, wo ich die Initiativen der einigen, die es getraut haben, wirklich würdige. Aber ob es trotz dieser Landesparteitagsbeschlüsse jetzt tatsächlich zu einer Wende kommt, müssen wir ein Stück weit dahingestellt sein lassen. Ich würde es der SPD wünschen, aber wie gesagt, sie wird noch mehr tun, um verlorenes Vertrauen zurückgewinnen zu müssen, zu können.
Wer ja auch sehr im Boot sitzt und ganz heftig rudert, Martin Dörrmann, der, wie war das, der Berichterstatter in dem Gesetzgebungsverfahren war, ja, wo da hinten, der ja irgendwie jetzt gesagt hat, es wäre ja von Anfang an das Motto gewesen, löschen, beziehungsweise es gibt ja zwei Fassungen von dem Interview, in der ersten Fassung heißt es löschen statt sperren, in der redigierten Fassung heißt es dann nur noch löschen. Der Mann, ist der glaubwürdig, wenn er das so sagt, oder wie sieht das aus?
Nein, löschen vorsperren, löschen statt sperren, das ist das Rumgeeiere von Martin Dörrmann vom ersten Tag an. Martin Dörrmann ist, so sehr ich ihn als Kollege auch geschätzt habe, der eigentlich Verantwortliche für die Misere in der SPD-Bundestagsfraktion bezogen auf das Zensursolargesetz. Er hat mit der CDU verhandelt, mit schlechtem Ergebnis, und das ist bedauerlich, und aus diesem Grunde ist er der Letzte meines Erachtens, der sich jetzt in dieser Debatte zu Wort melden sollte. Ich habe klar gefordert, und ich würde es der SPD vorschlagen, der SPD-Bundestagsfraktion, Martin Dörrmann von diesem Job zu entbinden. Und um glaubwürdig in diesem Bereich beginnen zu können, brauchen wir auch eine andere Person im Deutschen Bundestag, in der SPD-Fraktion, als ausgerechnet Dörrmann, der wirklich in dieser Frage sich nicht nur jetzt, sondern im gesamten Gesetzgebungsverfahren erbärmlich verheddert hat.
Der hat ja auch mal gesagt, die Ablehnung jetzt, die läge ja daran, dass es jetzt eine andere Situation gäbe, weil ja die Verträge nicht in Kraft getreten seien. Finde ich auch so ein bisschen eigenartig, weil nach meinem Informationsstand gibt es da nur die freundliche Bitte, dass der Bundesregierung doch bitte an das BKA nicht die Verträge zu nutzen und keine Zensurlisten rauszugeben.
Also wir sind jetzt im Moment wirklich in einem rechtsfreien Raum, und zwar nicht im rechtsfreien Raum Internet, den es nie gegeben hat, sondern im rechtsfreien Raum Zensursula. Keiner weiß so richtig, was war. Verbindlich sind die Verträge allerdings, sie sind unterschrieben. Die Frage ist, was die Provider jetzt machen. Es kommt meines Erachtens auch politisch darauf an, jetzt Druck auszuüben, dass diese Verträge, auch wo sie umgesetzt worden sind durch die Provider, es gab ja beispielsweise Vodafone, die Vorreiter waren, die auch die anderen Provider unter Druck gesetzt haben, ihrem Beispiel zu folgen, das war skandalös, Druck jetzt auf Vodafone und Co. auszuüben, eben diese Verträge nicht in irgendeiner Form umzusetzen. Darüber gibt es auch schon erste Verfahren. Amtsgericht Wiesbaden beispielsweise hat entschieden. Gericht in Wiesbaden hat noch nicht entschieden, aber hat auf Eis gelegt, aber deutlich zu erkennen gegeben, welche Probleme es mit der Vorgehensweise sieht. Also an der Stelle lohnt es sich aber jetzt nicht nur politisch, sondern auch juristisch weiterzugehen, und das wird die entscheidende Frage sein, wie gehen die Provider mit um. Die Zensurinfrastruktur, die eingerichtet worden ist, die muss weg, nicht nur das Gesetz.
Ja, was ja jetzt auch der Fall ist, ist, dass es auf der einen Seite ja das Gesetz als solches gibt, was ja jetzt beim Bundespräsidenten liegt, der ja dann noch irgendwie Rückfragen Fragen hat. Wobei, wie war das offizielle Antwort auf die Frage, ob die Regierung sich denn schon bequemt hat, die Fragen zu beantworten, war: aus Respekt vor dem Bundespräsidenten können wir Ihnen diese Frage leider nicht beantworten.
Also die Bundesregierung hat noch nicht geantwortet auf die Anfrage des Bundespräsidenten nach meiner Kenntnis. Es gibt ja verschiedene andere offene Vorgänge. Ich habe ja beispielsweise enorm Kontrollverfahren angestrengt vor dem Bundesverfassungsgericht, weil das Zustandekommen des Gesetzes auch parlamentarisch, ich sage es mal burschikos, unter aller Sau war. Es hat sich im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens so viel geändert, dass dieses bis hin zum Titel des Gesetzes, dass man noch ganz nebenbei versäumt hat, die richtige Version bei der EU in Brüssel einzureichen. Also eine Schlampigkeit ersten Reihe und ein reiner Wahlkampfgag eigentlich von Frau von der Leyen. Und die Frage ist natürlich, und das habe ich auch den Bundespräsidenten gefragt, ob er sich hier missbrauchen lassen will. Er scheint dies nicht zunächst mal von sich aus vorzuhaben und deswegen die Rückfragen. Und jetzt gibt es die Debatte auch seitens der FDP, das Gesetz insgesamt zu Fall zu bringen. Das Gesetz hat plötzlich kaum mehr Freunde, hochinteressant. Aber es genügt jetzt nicht, dass es keine Freunde mehr hat. Es muss weg und wie gesagt, die Provider-Verträge müssen gleichfalls weg.
Wobei ja Horst Köhler auch die Möglichkeit gehabt hätte, das Gesetz einfach als offensichtlich verfassungswidrig abzulehnen. Also wenn ich das richtig mitkriege, ist es ja so offensichtlich, dass selbst das relativ kleine Prüfungsrecht des Bundespräsidenten da schon genügend Maßnahmen gegeben hätte, zu sagen, dieses Gesetz ist offensichtlich verfassungswidrig, ich unterschreibe es gar nicht. Punkt.
Diese Möglichkeiten hätte er immer noch, aber jetzt würde ich mich in die Funktion des Bundespräsidenten begeben und darüber spekulieren, was seine Motive wären. Wie gesagt, aber die Tatsache, dass er es bei der Bundesregierung erstmal nachgefragt hat und wie gesagt, meine Unterlagen aus dem parlamentarischen Verfahren liegen ihm gleichfalls vor, die habe ich ihm übermittelt. Welche Schlüssel er daraus zieht, auch das ist spannend.
Also warten wir mal ab, wie es da weitergeht.
Schauen wir mal.
Jo, dankeschön.
Bitteschön.
An dieses Interview thematisch anschließen tut sich dann der nächste Vortrag, den ich dann noch ein bisschen besucht habe, nämlich Laienrhetorik von Maha, Martin Hase, Professor Martin Hase, in Saal 1. Die Aufnahme klingt nicht ganz so cool, weil ich am Rand stehen musste, weil Saal war voll, einigermaßen zumindest, Saal war ziemlich gepackt voll. Ich stand am Rand, weil ich musste ja dann auch demnächst wieder los und wollte vorher nochmal eine Bargeldtransaktion transagieren. Das Ganze habe ich trotzdem nochmal durch den Levelator gejagt und die Schmerzäußerungen, die ich nicht verkneifen konnte mir, die sind nicht nur Scherz, leider. Und dann viel Spaß mit der doch ziemlich langen Aufnahme.
Ja, die Nachtvorstellung, um mich zu beruhigen. Diesmal denke ich mir einfach, ihr seid überhaupt niemand. Also ganz langsam, das geht dann besser. Ja, also, es geht aber nicht um Neusprech, also um Enttäuschung. Über Neusprech habe ich im letzten Jahr gesprochen, man soll ja nicht immer über dasselbe sprechen. Also spreche ich diesmal über ganz alte Dinge, sozusagen Altsprech, über Rhetorik nämlich. Und Rhetorik ist die Lehre vom Reden und die gibt es schon seit der Antike. Deshalb ist es auch sehr sperrig, da gibt es dann immer so lateinische Ausdrücke, die ich jetzt hier auch bringe. Es geht darum, wie Reden aufgebaut sind und natürlich kann man das auch auf die aktuelle Zeit übertragen, nämlich insbesondere an Reden von Politikern, besonders meiner Politikerin, die heute den Mittelpunkt rücken will, wie man schon sieht. Es geht darum, mit welchen Mitteln der Redner arbeitet, um seine Rede möglichst effektvoll zu gestalten. Und das kann man natürlich besonders dort sehen, wo wenig Inhalt ist, wo Argumente da sind. Und da muss der Redner auf rhetorische Tricks zurückgreifen und vor allen Dingen auf Scheinargumentationen. Und das kann man sehr schön sehen an der anderen Leuten, die das sogenannte Zugangserschwerungsgesetz favorisieren. Ein sperriges Wort, also nicht Zugangserschwernis, sondern Zugangserschwerungsgesetz. Manche nennen es auch Zensurerleichterungsgesetz. Und dieses Gesetz ist ja sehr merkwürdig, denn das Gesetz ist von den Mehrheiten in beiden Häusern verabschiedet worden, es hat nicht in Kraft. Und es ist wahrscheinlich nicht in Kraft, weil es kein gutes Gesetz ist. Es ist eigentlich tatsächlich ja auch verhindert worden. Und inzwischen ist es so, dass diejenigen, die mal dafür waren, nicht mehr dafür sind. Zum Beispiel die SPD. Dann ist man das nicht so wirklich ab. derzeitige Regierung ist auch nicht mehr so ganz dafür. Selbst die CDU scheint davon abzurücken, denn Schäuble selbst hat gesagt, ja, das Gesetz habe handwerkliche Fehler. Und ja, der Bundespräsident hat es nicht unterzeichnet. Ich glaube, es ist eine einmalige Sache, dass ein Gesetz so lange verabschiedet ist und nicht wirklich in Kraft ist. Also schon etwas Besonderes. Und das liegt sicherlich daran, dass es wirklich kein gutes Argument dafür gibt. Um jetzt zu sehen, wie Ursula von der Leyen, die damalige Familienministerin, argumentiert und wie sie vor allem die rhetorischen Mittel benutzt, ist es vielleicht ganz gut, einen Kontrast zu zeigen, nämlich wie andere argumentieren. Und deshalb möchte ich am Anfang mal so die klassische Argumentation zeigen, die wir bei Jörg Zirkel finden, dem Präsidenten des Bundeskriminalamts. Im Sommer 2008 hat er sich als erster damals zum Zugangserschwerungsgesetz geäußert und es auch schon so halbwegs so genannt, wie es jetzt heißt. Und in einer Sendung von HR2 Der Tag gibt es einen kurzen Ausschnitt aus diesen Aussagen vom Sommer 2008. Zu Anfang kommt so ein bisschen noch die Moderatorin, das ist ganz praktisch, dann kann man in die Lautstärke nochmal reden und dann kommt der Zirkel.
Meine Nachfolgerin befand der oberste Polizist des Landes vor knapp einem Jahr. Dafür brauche er ein neues Gesetz.
Wir stoßen eine Diskussion an, dass die deutschen Internetprovider gesetzlich verpflichtet werden sollten, Webseiten auszufiltern, die kinderpornografische Inhalte haben, Webseiten zu sperren, den Zugang auf solche Webseiten deutlich zu erschweren.
Da war es, das Stoppschild gegen Kinderpornos. Eine Idee.
Hier haben wir nochmal den Text, den er gesagt hat. Und dieser Text ist schon sehr interessant, denn da passt so einiges nicht zusammen in dem Text. Und zwar gibt es zu Anfang die Strategie, dass er abschwächt, was er eigentlich will. Oh, er sagt nicht wirklich, was er will, sondern er schwächt es ab. Deswegen gibt es auch einen schönen griechischen Ausdruck, die Totes, die Totes ist die Abschwächung. Und das sehen wir hier. Wenn man den Satz genau anschaut, mit dem das vor allen Dingen, da passt sich dazu, stoße eine Diskussion an, also ob hier steht das. Und dann kommt das Verb sollen. Er möchte eigentlich sagen, ich fordere, dass die deutschen Internetprovider gesetzlich verpflichtet werden sollen. Das sagt er aber nicht. Er sagt stattdessen, schwächer, ich stoße eine Diskussion an. Das ist unverbindlich. Dann kommt auch noch das, was nicht passt. Und dann kommt auch noch sollten. Eigentlich soll er sollen sagen, oder will er sollen sagen. Er schwächt es aber ab durch den Konjunktiv, der auch nicht passt. Den verwendet man ja an der Stelle, wenn es so eine allgemeine ethisch-moralische Verpflichtung ist. Aber hier geht es ja darum, dass man das fordert oder nicht fordert. Also tatsächlich zweimal eine Abschwächung an der Stelle. Und das mit der Abschwächung wird noch deutlicher. Im nächsten, da gibt es nämlich eine Wiederholung, eine Aneinanderreihung. Da steht, Webseiten auszufiltern, Webseiten zu sperren und den Zugang zu solchen Webseiten zu erschweren. Und das nennt man Antiklimax. Klimax, zum Beispiel Treppe oder Leiter auf Griechisch. Oh, okay, Antiklimax, eben Antiklimax. Man schreitet herab. Also, auszufiltern ist das Stärkste. Dann sagt er sperren und dann wird der Zugang nur noch erschwert. Das wird also schwächer. Und damit suggeriert er, ist ja alles gar nicht so schlimm. Das tut er, weil man von ihm erwartet, dass er als Präsident des Bundeskriminalamts natürlich Dinge fordert, die Freiheit einschränken und da ist man natürlich dagegen. Und jetzt will er also suggerieren, ist gar nicht so schlimm und er stoßt nur eine Diskussion an. Und jetzt schauen wir uns an, wie sich Ursula von der Leyen auch 2008 dazu äußert. Wieder hier jetzt eine Aufnahme aus der Gleichsendung von HR2, wieder mit der Redakteurin und dann haben wir Ursula von der Leyen.
Wieso plakativ, dass die Familienministerin aufmerksam wurde? Ursula von der Leyen war bald in Talkshows dafür. Man muss nicht nur die Täter verfolgen, unglaublich schwer, sondern man kann auch das Millionengeschäft, was jeden Tag am EC zum Beispiel in Deutschland läuft, ganz empfindlich durch diese Zugangssperre laufen. Und von der Leyen schaffte es, die großen Internetprovider auf ihre Seite zu ziehen. Im April unterzeichneten Telekom, Kabel Deutschland, Vodafone, Telefonica und Hansenet einen Vertrag.
So, hier noch ein Text. Man muss die Täter verfolgen, unglaublich schwer, sondern man kann auch das Millionengeschäft.
Chef, was jeden Tag ABC zum Beispiel oder auch etwas ganz empfindlich mit dem Zuckerstand Glocken sagt, sie machen natürlich Glocken. Naja, sie versucht nach dem großen Vorbild Schäuble so ein bisschen zu Dialekt zu sprechen, also wieder doch. Naja, also sie ist so indirekt da. Aber das Interessante an dieser Stelle ist gleich die erste Konstruktion, ein Parallelismus, ich habe es ja nochmal aufgezeigt, man muss, nicht nur die Meter verfolgen, sondern man kann auch das Millionengeschäft blocken. So ein Parallelismus, der zwei Dinge auf die gleiche Stufe stellt, vielleicht sogar Steigerungen hervorruft durch dieses Sonder auf oder Sonder. Und man muss, man kann, aber wenn man sich die beiden Dinge anschaut, sind die gar nicht vergleichbar. Meterverfolgung, klar, das muss man. Und jetzt wird auf die gleiche Stufe eben dieses Blockieren, diese Zugangssperren gestellt. Und das, damit versucht sie zwei Dinge zusammenzubringen, die wenig miteinander zu tun haben. Was aber noch erstaunlicher ist im Vergleich zu Zirkel, sie gibt sich nicht in Bescheidenheit, sie nimmt sich nicht zurück, sie verwendet keine Methodes, sondern sie macht genau das Gegenteil. Sie inszeniert sich als Powerfrau und bringt hier sehr viele Übertreibungen. Das fängt schon vorne an, ich habe es noch nicht, grüner Forum, unglaublich schwer, unglaublich. Aber dann kommt es. Millionengeschäft. Ja, das Millionengeschäft. In Deutschland, jetzt ist es noch in Deutschland, später ist es dann in Indien und sonst wo. Jetzt in Deutschland. Und dann kommt ganz empfindlich zu blocken. Ja, ganz empfindlich zu blocken passt ja auch nicht. Empfindlich ist wieder so ganz empfindlich eine Überschreitung, eine sogenannte Hyperbel, die natürlich passt zu blocken. Also ganz empfindlich ausschalten, ganz empfindlich töten, ganz empfindlich blocken, das sind einfach Verben, die nicht passen, das sind empfindlich. Also der Block ist eben geblockt. Interessant ist auch, dass wir blocken, das heißt auf Deutsch normalerweise blockieren. Sie sagt blocken, das klingt natürlich in dieser neuen, aus dem Englischen entlehnten Form sehr viel härter, sehr viel stärker, also mit Kontakten statt kontaktieren und blocken auch statt blockieren. Also auch hier die Strategie, etwas zu übertreiben, Hyperbel zu verwenden. Und jetzt kommen gleich andere Texte von Ursula von der Leyen, wo wir das immer wieder finden. Ich werde jedes Mal darauf hinweisen. Immer wieder wird empfindlich und unglaublich entsetzlich und was. Und diese starken Wörter verwendet, die Aussage steigern, Millionen und so weiter. Wir werden es gleich noch hören. Ich möchte nämlich jetzt kurz eine Rede vorführen, die die meisten vielleicht schon kennen. Bei der Evangelischen Akademie in Tutzing gab es eine Tafel noch von 1905-2009 geladenen Gästen, unter anderem Peter Maffay, Ursula von der Leyen und viele andere, wir sehen das gleich noch.
Das tut nicht weh.
Und dort hält sie eine Rede. Und, ja, Laienrhetorik, naja, Laien im Allgemeinen halten sich gerne an ein ganz bestimmtes Strickmuster. Und dieses Strickmuster gibt es in rhetorischen Handbüchern zu finden, und zwar seit der Antike. Wir haben immer dasselbe empfohlen, auch in den neuen Büchern. Es ist ja auch oft so, dass Politiker geschult werden in so parteilich organisierten Rhetorikschulen, wo dann vielleicht ein Germanist oder Philologe kommt und was über Rhetorik erzählt. Und so kommen halt diese Gedanken aus der Antike immer wieder und man legt sich dann so ein einfaches Strickmuster zurecht, mit dem dann jemand als Politiker an die Öffentlichkeit tritt. Dieses Strickmuster ist immer gleich, bei dir ganz besonders deutlich. Das funktioniert so. Zunächst mal gibt es eine Einleitung, das nennt sich dann auf Lateinisch Exordium. Dann wird der Tatbestand dargestellt. Das wird auch schon von den Lateinern und Griechen empfohlen, nennt sich Narratio. Das klingt so ein bisschen wie Erzählung. Heißt aber einfach, dass der Tatbestand aufgezählt wird. Weil Ursula von der Leyen kommt, da tatsächlich in der Erzählung so ein bisschen. Dann kommt die Auseinandersetzung, die Argumentatio. Da wird spannend, wenn sie keine richtigen Argumente hat. Was macht sie da? Und am Schluss gibt es dann so einen Schlussteil, eine sogenannte Peroratio. Das heißt eigentlich sowas wie, ja, Appell, Peroratio. Ja, man appelliert an die Zuhörer, zum Beispiel einen Richter in der Rede vor Gericht, an die Entscheider im Parlament oder hier einfach nur an die Zuschauer. Und da gibt es auch schon in der Antike Empfehlungen, die sich bis heute in allen Rhetorikern sichern,
finden. Ich habe in meinem bibliografischen Angab da ja auch einen Hinweis auf Lausberg, der das sehr schön darstellt, wie das schon in der Antike gemacht wurde und im Mittelalter und so weiter. Ein bisschen inhaltlich das Buch, aber man kann dort alles herausfinden, wie es so die Geschichte ist. Und da findet man immer den Hinweis bei der Peroratio, es muss ein Appell geben. Das ist das, was im Gedächtnis bleibt beim Hörer. Das heißt, also zum Schluss der Rede sollte man irgendein Bild bringen, was man sich gut merken kann. Also wenn es um Europa geht, dann vielleicht so das europäische Haus. Man kann sich jeder was vorstellen. Das ist dann ein guter Schluss. Und wenn einem gar nichts einfällt, dann sollte man irgendwie so ein Zitatbuch haben und ein schönes Zitat herausfinden. Und dann hat man wirklich einen schönen Schluss. Na, heute sollte das Zitat natürlich nicht länger als 140 Zeichen sein. So, fangen wir einfach mal an. Erster Teil der Rede, Exordium, die Einladung. Da gab es natürlich schon Reden und Diskussionen überlagert zu dem Thema. Das Thema der Veranstaltung Schutzräume für Kinder, da passt das jetzt in der Kinderpornografie. Das heißt, ich kann im Exordium in der Einladung das Problem überzuleiten zu einem ganz anderen Thema. Und das macht sie jetzt hier. Schutzwahl für Kinder, Kinderpornografie, also alles über die Pubertät im Internet. Gut. Dann kommt etwas sehr Interessantes, was auch empfohlen wird. In allen Rhetorikern bin ich ja schon in der Antike, deshalb gibt es dafür schon einen lateinischen Ausdruck, aber das gibt es auch in modernen Rhetorikern-Büchern, ist alles schlecht, aber das steht dann da immer drin. Am Anfang soll man das Publikum auf seine Seite bringen. Also das nennt man Captatio Benevolentiae, also das Wohlwollen soll eingefangen werden. Habe ich hier auch gemacht. Also machen wir immer so. Und das macht man dann eigentlich auch. Und ich sage, ach ja, ich habe so unglaublich, unglaublich viel gelernt. Und dann denkt man sich so bescheiden an und alle denken, oh ja, diese sympathische Frau hat auch viel gelernt. Naja. Ich habe im letzten Jahr schon einiges erzählt über das Wir. Hier kommt es auch schon vor. Lassen Sie uns einen Sprung machen. Wer macht denn den Sprung? Sie. Also man sollte Ihnen irgendwie folgen. Und ich wiederhole das gerade, weil das bei mir sehr wichtig ist. Sie hat ja einiges auch von, nicht nur von Schäuble, sondern auch von Angela Merkel gelernt. Und da gibt es halt diese verschiedenen Wirs. Und sie springt da auch immer hin und her. Deshalb ganz kurz zur Wiederholung. Es gibt ein exklusives Wir. Da ist der Angesprochene ausgeschlossen, also wir die CDU, aber nicht wir oder so, das inklusive wir alle, und das extensive wir, wenn man halt wir verwendet, aber das ist ganz jemand anders gemacht. Zum Beispiel Merkel sagte, wir haben die Täter gefasst. Natürlich hat sie das nicht gemacht, sondern die Polizei, mit der sie sich identifizieren. Das habe ich im letzten Jahr vorgestellt und ich glaube unter den Hörern, zumindest ist es der Videoaufzeichnung war, die Werbemanager der CDU, der bei der Europawahl auch da genau das von mir kritisierte Wir auf. Hier sind wir. Dieses Wahlplakat ist wirklich genau das, was ich zeigen wollte. Man sieht nämlich einmal Wir, die CDU, und dann ist da so eine Deutschlandfahne drunter. Das sollte bedeuten, wir Deutschen in Europa. Also wer die CDU wählt, bringt sich als Deutsche in Europa voran oder so. Das ist irgendwie die versteckte Aussage, die dahinter steckt. Übrigens interessant, dieser Grünstoff und so, das wirkt sehr jugendlich. Ja, stell dir mal vor, das durchschnittliche für Jugendliche mit 56 Jahren denkt so was. Gut, also, das ging dann ja noch weiter. Die CDU hat es dann nochmal aufgegriffen bei der Bundestagswahl, dann hieß es, wir haben Kraft oder so, also immer weiter mit dem Wir. Und dieses Wir scheint da irgendwie Corporate Identity zu sein. Also ich kommentiere es nicht jedes Mal, das ist immer farblich hervorgehoben. Also wenn ein Wir kommt, achtet bitte drauf, da fragt euch, wer ist jetzt eigentlich gemeint? Denn jetzt kommen wir zur Narratio und da erzählt uns von der Leyen, was Kinderpornografie eigentlich ist. Das ist ziemlich ekelhaft, deshalb möchte ich da nicht so lange drin verweilen. Also nur auf das wir achten und wer den Text wirklich zu schrecklich findet, achtet bitte auf die Gesten, die kommen, denn die Gesten von Frau von der Leyen sind auch sehr interessant.
Ich muss nur noch einmal hier im Raum sagen, weil manchmal falsche Vorstellungen sind, was davon gemeint ist. Es ist nicht die Frage des Kodierens nach der Kinder. Wenn wir sprechen, wenn wir über Kinderpornografie sprechen, darum, dass Kinder von laufender Kamera vergewaltigt werden, man wird sie schreien. Sie verbluten an den inneren Verletzungen. 30% der Kinder sind jünger als 2 Jahre. 80% der Kinder sind jünger als 10 Jahre. Darüber sprechen. Und dieses können wir in Deutschland heutzutage ungehindert anklicken. Menschen tun das. Millionen werden verdient über diesen gesetzlichen Markt.
Wir kennen das alles von Millionen, entsetzlicher Markt. Mit wir klappt es nicht so ganz. Wir klicken das an, also. Sagt sofort, Menschen tun das. Gut, aber gehen wir jetzt in der ersten Generation, weil Sachsen kommt zum eigentlichen Zahnteil der Argumentation, der eigentlichen Argumentation. Ja, was kommen da jetzt für Argumente für dieses Gesetz? Naja, einige können sich denken, es kommen keine wirklichen Argumente, es kommen Gemeinden, so, aber wir schauen uns das gehört zusammen.
Doch da möchte ich sagen, diese Dinge, die ich Ihnen jetzt schildere, die vielleicht im ersten Augenblick entsetzt und scheinbar unwichtig, weil das Internet so weit, so global, so alle passen. Aber dann kommt auch der Punkt, dass wir in der Lage sind, wir haben das Internet als Menschen geschaffen. Das heißt, wir sind auch in der Lage, im Internet zu sagen, es ist kein rechtsfreier Raum. Die Würde des Menschen ist und bleibt unverletzlich, auch in der virtuellen Welt. Und wir gemeinsam können etwas tun, dass die Würde der Kinder auch im Internet unverletzlich bleibt. Das heißt, nicht ich.
So, also zunächst einmal wieder so eine Dreiergruppe mit Steigerung. So weit, so global, so allumfassend. Wieder Klimax, das kennen wir schon. Dann, ja, wir sind in der Lage, wir können was machen, also alle können was machen. Ja, und dann kommt, da wir das Argument jetzt kommt, Sie arbeiten so schön darauf hinkommen, es ist kein rechtsfreier Raum. Naja, das ist ein Gemeinplatz, also etwas, was sowieso klar ist. Also das kann jetzt nicht als Argument anschauen. Ja, und dann kommt die Sache mit der Würde des Menschen und Verletzung und so, unantastbar eigentlich. Das ist natürlich etwas, was aus dem Grundgesetz kommt, wo es darum geht, wie das Individuum zum Staat steht und so, was hier gar nicht passt eigentlich. Sie verschiebt so ein bisschen die Thematik. Das soll in der virtuellen Welt dann auch geschehen und wir gemeinsam können das tun. Also was sie eigentlich sagen ist, wir können was gemeinsam tun, aber naja, Internetstaat, naja. Gut, also Sie erläutern im nächsten Moment, was das heißt. Wir können was gemeinsam tun. Bitte beachten, wir sind jetzt wirklich alle, also die Angesprochenen, ganz eindeutig mit ein. Wenn es jetzt aber weitergeht, ist das wir plötzlich eine ganz kleine Gruppe von Leuten.
Nicht die ganze Diskussion jetzt aufzumachen. Wir setzen uns zusammen, diejenigen, die in Deutschland verantwortlich sind, und ringen diese Dinge auf den Menschen zu verbauen. Wir ringen darum, international die Täter zu stellen, die Quellen zu schließen, aber auch hier zu sagen, wir führen ein Stoppschild bei diesen Bildern von Deutschland auf ein, weil wir auch als Gesellschaft sagen wollen, wir ächzen dieses, es ist nicht akzeptiert, dass es nicht bald und alle gucken zu. Stellen Sie sich dafür, dass wir dann
ja, also hier haben wir es, wir setzen uns zusammen, das sind natürlich jetzt nicht mehr alle, sondern Sie sagen es ja auch, diejenigen, die in Deutschland verantwortlich sind, naja, wer ist das? Politiker vielleicht, aber wir kriegen dann doch auch Wirtschaft oder so, das wird nicht genau gesagt. Und jetzt, wir ringen darum, ringen, wieder so etwas Hyperbolisches, übertrieben, ja? Wir ringen darum auch die anderen Wörter, verbannen, ächten, alles sehr stark aufgeladene Wörter. Am Ende kommt aber, nachdem wir das Stoppschild einführen, wir auch als Gesellschaft, also wieder auch als Gesellschaft, wir alle, wir echten uns. Also wir sind immer hin und her geschoben bei dem Wir und vor allen Dingen die
überholische Ausdrucksweise ist, glaube ich, hier sehr auffällig. Jetzt der zweite Teil der Regeln habe ich jetzt nicht mehr hier transkribiert. Hören wir das so an. Ich habe bestimmte Dinge rausgenommen, wieder das Wir. Und dann kommen so seltsame Wörter die Verantwortung und Zivilcourage, wo sie was anderes macht. Und dann schließlich die Terroratio, die ihr sofort erkennen könnt.
Zweiter Punkt, den finde ich fast spannend. Alle sind die Geschichten. Beim Thema Amoklauf und Winde ist mir nochmal so praktisch klar geworden. Ich glaube, wir, in Anführungsstrichen, Alte, empfinden auch eine solche Ohnmacht manchmal den neuen Medien gegenüber, weil die danach wachsen, die 15 bis 30-Jährigen, sind viel kompetenter als wir innerhalb der Welt. Dann lasst uns auch hier die guten alten Prinzipien auf unsere Stufen nehmen und in die Moderne übertragen und sagen, schaffen wir eine Atmosphäre, in der wir darüber diskutieren, dass diejenigen, die so hochkompetent sind, nämlich die Heranwachsenden und die jungen Menschen, innerhalb des Netzes Verantwortungsstrukturen aufbauen, Zivilcourage innerhalb der Chatrooms sich die Gedanken machen darüber, wo man eine Stelle einrichten kann, im Browser, die man anklicken kann. Das nennt sich Zivilcourage. Bitte schaut hin, jemand organisiert. Das ist nicht eine andere Welt. Das geht technisch. Der Gedanke ist, diejenigen, die kompetent sind, auch herausfordern, Verantwortung zu nehmen, Zivilcourage zu zeigen und gemeinsam der Werte, der Würde, des Zusammenlebens, der Menschlichkeit in der virtuellen Welt genauso zu verbinden, weil wir sie so schätzen in ihrer Kommunikationsdichtung, in ihrer Freiheit und deshalb sie auch auf einem hohen Niveau zu erhalten. Wenn ich von den Bäumen spreche, dann sind Bäume natürlich auch für Kinder, die Kitas, die Schulen, all die Energie. Bäume können auch die Erdatmosphäre verschieben. Die Zeit, die Zuwendung, die Aufmerksamkeit, die Kompetenz. Dieser Wiederarbeit sind das beste Beispiel dafür. Ich möchte an dieser Stelle.
Na, ja, also was sagt sie hier eigentlich, wenn man noch mal ein bisschen überlegt? Sie ruft eigentlich zur Denunziation auf. Also man soll im Internet über so einen Button sagen, hier ist was Böses. Das verbindet sie mit Verantwortung und Zivilcourage. Das sind aber Wörter, die gar nicht passen. Was ist eigentlich Zivilcourage? Naja, Zivilcourage ist, wenn man eintritt für seine Rechte, da, wo man staatliche Repressionen befürchten muss. Also zum Beispiel in China, wenn man da für die Meinungsfreiheit einstehen und ins Gefängnis der Menschenrechte, deshalb muss dann sein, was sie nicht machen. Das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt der Staat sein, sondern wenn man zum Beispiel in einer unbequemen Lage irgendwo in einem Dorf wohnt, wo die Leute grundsätzlich ausländerfeindlich eingestellt sind, wenn man sich dann eben stark macht für Leute, die da eventuell diskriminiert werden, dann hat man Repressionen zu fürchten und das ist Zivilcourage. Man muss also für Grundrechte eintreten. Wenn man einfach nur sich aufrafft, sich mal zu Wort zu melden oder so, gehört da vielleicht ein bisschen Mut dazu. Das ist aber noch keine Zivilcourage. Und hier geht es nicht mal mehr um Mut. Hier geht es darum, anonym irgendwo was zu denunzieren. Und das hat mit Zivilcourage nichts zu tun, und schon gar nicht mit Verantwortung. Und Verantwortung, wie das Wort sagt, Verantwortung, Responsabilitas, lateinisch eben, da muss man antworten. Man tut etwas und tut es eben nicht anonym und muss anschließend eventuell sagen, warum man das getan hat. Wenn ich jetzt irgendwie aber im Internet da was anklicke, anonym über IP oder sonst was und sage, hier ist was Böses, guck da mal hin, dann ist das keine Verantwortung. Also Antwort und Zivilcourage passt nicht. Was sie hier eben fordert, ist Denunziation. Das hat sie ja auch schon in anderen Zusammenhängen gemacht. Also die Worte, die sie verwendet, passen nicht zu dem, was sie tun. Aber ich möchte eigentlich nicht so viel über Wörter sprechen. Deshalb nochmal im Hintergrund die Struktur der Rede, die jetzt an einer anderen Stelle, ich habe jetzt nicht jedes Mal darauf verwiesen, es sind immer so Dreiergruppen, sie sagt ja auch jetzt der dritte Schritt, von 1, 2, 3, da kommen auch so immer so drei Dinge aneinander gehängt, das ist eben auch so ihre Masche, im Grunde eine laienhafte Masche, ich denke, und das sehen wir jetzt auch im nächsten Beispiel, nämlich bei ihrem Auftritt in Sulzbach im Saarland. Wow. In Saarbrücker Zeitungstitel, sympathische Frau begeistert Sulzbacher. Und da ist auch genau die Frage, wie scheint wirklich das Publikum zu begeistern, das sieht man, die Leute applaudieren, zum Teil ziemlich stark, aber kritische Geister entgeistert sie eher, was damit zusammenhängt, dass ihnen tatsächlich bei näherem Hinsehen da wenig Begeisterung übrig bleibt. Das ist eben der Punkt. Und das kann man nochmal sehr schön sehen bei der Rede in Sulzbach. Ich habe ja schon so viel erzählt über Hyperbeln und den Aufbau. Also erstmal ist die Einladung fehlt hier leider, also das Besorgung. Es kommt also erst die leichten Darstellung des Startbestandes und sie geht dann in dieser Rede ein auf die Reaktionen auf ihren Gesetzentwurf, auch wieder in drei Schritten. Erst die einen, ich glaube zuerst, dann bei 10, kommen die Techniker, dann kommen die Linken, wie sie nennen, zu Wort, zum Schluss werden wir sehen. Also auch wieder in drei Schritten und zum Schluss dann die Peroratio, wo sie dann tatsächlich so eine Fahrt, also eine Handlungsmaxime ausspricht und diese den Leuten auf den Weg. Also wir machen das insgesamt an, denn ihr seid ja jetzt schon Experten in der Analyse. Anschließend kommt dann der Text nochmal mit Sachen raus.
Erstens, und an bestimmten Stellen brauchen wir eine durchsetzungsfähige Regierung und sie müssen handeln. Noch mehr, weil ich im Schillerkass der Linken überlegt beim Thema Bekämpfung der Kinderbanden ein Land, dieses Thema ist das Grauen. Wenn ich von Kinderpornografie und Kindern spreche, spreche ich nicht davon, dass nackte Kinder versuchen, das ist schlimm. Ich spreche davon, dass Kinder von laufenden Kameras vergewaltigt werden. Dass diese Filme und diese Bilder ins Netz gestellt werden. 80% der Kinder sind jünger als 10 Jahre. 30% der Kinder sind jünger als 3 Jahre. UNICEF sagt, jeden Tag werden weltweit 200 neue Kinder ins Netz gestellt. Das Grauen erzählt diesen Kindern passiert. Warum? Weil es leider eine Nachfragemacht gibt, insbesondere in den reichen Ländern, die diese Angebote im Internet suchen, diese 50 Euro oder 90 Euro für den Zugang dazu. Der Weg führt über das Internet, weil sie diese Bilder bisher vollkommen frei in Deutschland anbieten. Jeder, der da kauft, doch sagen, gib mir doch mal, mach dem ein Ende. Das ist berechtigt, die Politik das zu sagen. Natürlich muss es heißen, weltweite Täter stellen. Das ist richtig, das ist Polizeiarbeit, die muss auch machen. Das ist eine unglaubliche Sisyphusarbeit, wenn sie weltweit die Täter suchen muss. Der zweite Schritt muss natürlich sein, diese Bilder da löschen, wo die Quelle ist, wo der Server ist. Aber weltweit stehen zum Teil in Ländern die Kinderpornografie. Da können Sie von Deutschland nicht hineinregieren. Sie können nicht die Welt in uns engagieren. Und deshalb ist der dritte Schritt, ganz klar zu sagen, dann sperren wir hier von Deutschland aus dem Zugang zu diesen Bildern, auf dem Weg, den man ins Internet nimmt, zu diesen Bildern und eine Sperre bekommt. Auch um als Land deutlich zu machen, wir ächten das, wir tolerieren das nicht, dass es nicht ein Kavaliersdelikt gibt, was man mal so nebenbei macht. Meine Damen und Herren, was wir da geben, das schlägt den Fass im Boden aus. Erst ist es technisch unmöglich. Ich will aber sagen, seit einigen Jahren machen es Schweden, Finnland, Dänemark, Großbritannien, Kanada, Neuseeland, die Schweiz und uns Länder, wo die Meinungsfreiheit ganz hohe Bedeutung hat. Auch Italien schafft das, eben noch mal, ganz hohe Bedeutung. tatsächlich bedenklich wegen der Informationsfreiheit. Meine Damen und Herren, wir sollten nicht hier einen Augenblick unserer Verfassung und der Verbreitung der Vergewaltigung von Kindern schützen. Und das ist absurd. Massenkommunikation ist wichtig, ja. Aber es kann ja nur nicht so weit gehen, dass man da mal bei der Massenkommunikation durchsteht. Die Wirkung und den Schutz eines Kindes in ihm anstellt und sagt, dies ist nachhaltig. Und dann habe ich bei den Linken auf Tauber ausgegangen sind, zunächst einmal alleine mit den Anbietern von Internetzugängen, das sind ganz normale Telefongesellschaften, wie Telekom, Vodafone, Arbeit und so weiter, Verträge gemacht. Mein Kabinettskollege hat hier zu guten Gleichheit ruckzuck ein Gesetz auf den Weg gemacht. Das deutlich macht, wir sterben von Deutschland aus, weil wir eine ganz klare Haltung auch haben. Diese schrecklichen Bilder, den Zugang zu diesen schrecklichen Bildern. Und dann kam das. Dann war da der Chaos Computer und die Piratenpartei. Die Leute schrieben, das ist Zensur. Meine Damen und Herren, Kinderpornografie im Internet anzuschauen, ist Kindesmissbrauch.
Ihr traut dem Land nicht zu, aber wir können
wir dann Zeichen setzen. So, der nächste Punkt ist wieder eine Auseinandersetzung, eine Stufe schlimmer. Es kommt das Argument der Informationsfreiheit. Auch darauf geht sie nicht ein. Sie verschiebt plötzlich das Thema. Von der Informationsfreiheit kommt sie auf die Massenkommunikation, was aber mit Informationsfreiheit gar nichts so viel zu tun hat. Also sie verschiebt das Thema und wieder ein Wir, weiter ein Zwang. Und dann die Linke, na, die sind jetzt auf Tauchkurs, also Linke, der negative Begriff, Tauchkurs versehen und tatsächlich dagegen die nicht gestalten. KT das Gutenberg hoch und zurück, was wir natürlich jetzt immer noch nicht haben. Ja, schreckliche Bilder bei Zweimal sind wieder die Werbung, die wir schon kennen, ruckzuck natürlich auch. Bisschen wie tot ist es dabei, normale Telefonwissenschaften. Das macht sie auch, aber sonst eben vor allen Dingen Hyper. Ja, drei Schritte. Der dritte Schritt natürlich dann das Tollste. Und jetzt kommen andere Gegner, der Chaos- und Hyperclub, die Piratenpartei. Naja, das sind natürlich ganz üble Gestalten, deshalb sagen die auch nicht ihre Argumente, sondern sie schreien. Auch wieder negative Begriffe, die da assoziiert werden, um eben den Gegner schlecht zu machen, also ad hominem, ad personam, zu argumentieren und nicht auf die Frage der Zensur einzugehen. Das Einzige, was wir hier erleben, ist wieder der Gemeinplatz, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und dann applaudieren die Leute gleich. Also ich weiß, dass wenn jemand sagt, das Gras ist grün, Schlüsselbegriff wiederhalte, das passt nicht so richtig. Interessant ist auch, wie Sie werden eines Tages gefragt, das bringt das Ganze auf so eine metaphysische Ebene, eines Tages, die ganzen alten Leute im Publikum. Naja, naja, also es stellt sich da schon was Besonderes drunter vor und dann eben der Autor, da hat sie mal ein Zitat gesammelt, irgendwas mit Verantwortung und Menschsein heißt verantwortlich sein. Ja, das nimmt man dann mit auf den Weg, also auch das so in dieser Regierung toll verantwortlich, den wir wieder von der Wahlkampfanstalt. Also zusammenfassend einfach hier nochmal die Vorgehensweise, einfacher Aufbau, Laienrhetorik zeigt sich immer dann daraus, dass es so Strickmuster gibt. Und zeigt sich damit aus, dass es Maschen gibt, nämlich die Masche der klimatischen Dreiergruppen, man wird das auf Triaden, also drei Sachen hintereinander, am besten mit einer Steigerung bei dir. Und Hyperbel, das sind immer übertriebene Ausdrücke, Regen, Echte, Stärke, Schreien, Weltpolizei, Sisyphusarbeit und dabei die Gestik, ich glaube, ich kann mich ein bisschen anstecken, übertrieben. Und natürlich möchte sie, das ist das auch ihre Masche, die sie geht als Powerminister hier zu einzubinden. Pronomina, wie schon gesagt, wir, sie, man, also sie wird auch mit wir identifiziert, also dass sich alle schön identifizieren können, das wird hier vor allem über die Pronomina bewerkstelligt. Auf der anderen Seite sind die Gegner, diejenigen, der Chaos Computer Club, die Piratenpartei, diejenigen rufe ich zu, das sind immer die anderen, die haben nichts mit dem Das ist klar, zwei Gruppen, wow. Die anderen, die wir nicht so richtig zur Kenntnis nehmen wollen, und wir, das heißt, Scheinargumente, ja, es kommen eine Reihe von Scheinargumenten, Vermischung von Themen bzw. Themenverschiebung. Also auf der einen Seite Kinderpornografie, dann wird aber über Kindesmissbrauch geredet, diese Zahl bezieht sich auf Kindesmissbrauch, wie sie immer nennen. Dann Informationsfreiheit, Massenkommunikation, an die eingeschobenen Anekdoten, wie das so abläuft im Internet. Dann Angriff des Gegners, ad hominem. Die Linke mit der Frauenstation, den Schwingerkurs, CCC, die Piratenpartei, die Schwingen. Auf der anderen Seite Autoritäten, Saint-Exupéry. Ja, er sagt, verantwortlich sein, Mensch, verantwortlich sein, das müssen wir auch. Die Gemeinplätze, rechtsfreier Raum, Floskel. Und dann kommt noch etwas ganz Interessantes, die Argumentumkehrung durch die Position und die Formulierung. Ein eigentlich schwacher Punkt, wie die Sperren, kommt an einer Stelle, wo man das, den Höhepunkt hat. Da wird so ein Höhepunkt aufgebaut, Klimax aufgebaut, ein Klimax aufgebaut und dann kommt zum Schluss das Schwächste und man hat den Eindruck, das sei jetzt was ganz Großartiges. Und genau das, diese Argumentumkehrung, sehen wir noch an einer anderen Stelle.
Und auch hier gibt es dann auch wieder einen kurzen Ausflug in die Musikecke, in der sich Rhonda Lawrence versteckt mit dem dritten Titel aus dem Album Movements in the Moment. Der trägt den Namen More Than a Jig. Ist 4 Minuten 41 lang, kommt von Magnatune. Und den kriegt ihr dann gleich noch auf die Ohren, gefolgt von, auch passend zum Thema Zensursula, Michael Jägers Antizensurrede vom 20. Juni. Ja, die hatten wir schon mal, genau so im Podcast. Und nein, ich fand das jetzt nicht übertrieben, die noch ein zweites Mal unterzubringen. Deswegen habe ich sie einfach noch ein zweites Mal untergebracht. Und genau die kriegt ihr dann noch auf die Ohren. Und ja, dann kann ich mal wieder damit drohen, dass ich euch nicht verrate, wann ich das nächste Mal plane, was aufzunehmen. Jahresrückblick. Und deswegen keinen konkreten Termin verkünde. Hust. Und ich verkünde also nicht. Ich deute nur an. Reicht ja. Und genau, dann sage ich einfach mal danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst so getan habt, um mich in den Gehörgang zu bekommen. Tut das nicht weh, wenn ich in euch... Ach, egal. Droh dann damit, dass ich auch demnächst TM, irgendwann TM, mal wieder etwas aufnehmen TM könnte. Wenn denn nichts dazwischen kommt. Und jetzt noch viel Spaß mit Musik und der Michael Jäger-Rede.
Hallo zusammen. Ich gehöre nicht zur Generation C64, bin 42 Jahre alt, mein Vater war Schuldirektor, der brauchte keinen Computer, der hatte eine Sekretärin, wenn er Informationen haben wollte. Ich habe vor 2 Jahren ein Buch geschrieben, darin habe ich zum ersten Mal öffentlich drüber gesprochen. Auch ich bin als Kind missbraucht worden, als Jugendlicher. Von mir wurde pornografisches Material hergestellt und ich wurde damit erpresst und zur Prostitution gezwungen. Ich habe mich irgendwann aus diesen Fängen freimachen können, habe das irgendwann geschafft. Die Täter können nicht mehr belangt werden, weil ab dem Moment, wo ich 18 bin, verjährt die ganze Sache. Völliger Schwachsinn. Und trotzdem bin ich gegen Zensur. Und gerade deswegen bin ich gegen Zensur, weil die ganzen Jahre ist es nämlich schon passiert, dass aufgrund meiner Eltern, die nicht aufgepasst haben, die den Mantel des Schweigens drüber gemacht haben, dass die Gesellschaft den Mantel des Schweigens drüber gemacht hat. Und genau dasselbe soll jetzt passieren, indem man ein Stoppschild davor macht. Das ist absoluter Quatsch. Da hinten ist ein Park. Um das mal für die zu erklären, die vielleicht nicht das technische Verständnis haben. In diesem Park kann man im Sommer spazieren gehen, man kann in der Sonne liegen, man kann im Schatten liegen, man kann sich ein Eis kaufen, man kann sonst irgendwas machen. Jetzt hat irgendjemand gehört, da treiben sich Kinderschänder rum. Und als Reaktion darauf sperrt man den Park zu und sagt der Bevölkerung, ihr dürft nicht mehr in diesen Park gehen, weil da sich Kinderschänder rumtreiben. Wir machen ein großes Stoppschild vor diesem Park. Und die Leute an den Fenstern außenrum, die legen ihre Kissen auf die Fensterbank und schauen runter, wer sich vor diesem Stoppschild rumtreibt. Und sagen, oh, guck mal, die wollen in den Park, die wollen bestimmt zu den Kinderschändern, weil wir haben ja gehört, da sind Kinderschänder drin. Und dann gucken sie und tuscheln, aber nichts Genaues weiß man eben nicht. Das ist genau das Problem. Man hat nur gehört, da ist irgendwas. Und irgendwann kommt dann die Polizei oder sonst irgendeine Behörde und sucht dann die, die zufällig vor diesem Stoppschild landen, weil sie in den Park gehen wollten. Einfach nur in den Park, also übersetzt ins Internet gehen wollten und vielleicht durch eine verkürzte URL irgendwie dahingeschickt worden, weil ein missliebiger Konkurrent oder sonst irgendjemand es dahin geschickt hat, dann kommt die Polizei und nimmt die mal mit, die Leute, die vor diesem Stoppschild rumlungern, und befragt die. Und die Leute, die an den Fenstern liegen, sagen, ach guck mal, das wird schon einen Grund gehabt haben, warum man die mitnimmt. Wahrscheinlich haben die irgendwas mit Kinderpornografie zu tun. Das ist völliger, völliger Schwachsinn. Diese Einstellung, einen Mantel des Schweigens oder ein Stoppschild davor zu setzen und dann zu sagen, der wird schon irgendwas damit zu tun haben. Das hatten wir schon mal, das hatten wir in den letzten 100 Jahren zweimal. Die Gestapo hat den schon nicht umsonst mitgenommen und die Stasi hat den schon nicht umsonst mitgenommen. Das ist völliger Bullshit. Ich sage, löschen statt sperren und die Täter verfolgen, die Strafverfolgung intensivieren und stattdessen schauen, was passiert. Jeder die Augen aufmachen. Dankeschön.